55 Jahre Literatur aus Österreich. Eine Sommerserie.
Und heute präsentiert von Kurt Reisnecker. Dass Peter Handke zu den großen Dichtern gehört, daran gibt es schon deshalb keinen Zweifel, weil er Wunschloses Unglück geschrieben hat. Eines seiner innigsten und wahrhaftigsten Bücher. So urteilte der Literaturkritiker Ulrich Greiner in der Zeit. Handkes unmittelbar nach dem Selbstmord seiner Mutter 1971 geschriebene Erzählung porträtiert nicht nur Handkes Mutter und mit ihr eine ganze Frauengeneration, sondern der damals 29-jährige Peter Handke erzählt auch von sich, von seiner Kindheit und Jugend und von seinem Verhältnis zu seiner Mutter. Ob das Schreiben eine Hilfe war, den Selbstmord seiner Mutter zu bewältigen, wurde Handke einmal in einem Interview gefragt. Nein, sagte er, ich wollte mir gar nicht helfen. Ich wollte einfach die Geschichte, soweit sie mir noch gegenwärtig war, erzählen. Es hatte auch nicht den Effekt der Hilfe. Immerhin habe ich vielleicht gedacht, jetzt ist es getan. Das zumindest ist geschehen. Dass man nicht mehr aus der Welt schaffen kann, dass diese Geschichte erzählt ist. Die Arbeit an der Erzählung fiel Handke schwer. Zitat Handke. Die zwei Gefahren, einmal das bloße Nacherzählen, dann das schmerzlose Verschwinden einer Person in poetischen Sätzen, verlangsamen das Schreiben, weil ich fürchte, mit jedem Satz aus dem Gleichgewicht zu kommen. Das gilt ja für jede literarische Beschäftigung, besonders aber in diesem Fall, wo die Tatsachen so übermächtig sind, dass es kaum etwas zum Ausdenken gibt. Handkes Mutter Maria Sijuc, geboren am 8.10.1920, stammt aus einer slowenischen Kärntner Familie. Peter Handke kommt am 6. Dezember 1942 im Haus seines Großvaters Gregor Sijuc in Griffen zur Welt. Der Vater Handkes ist ein in Kärnten stationierter deutscher Soldat namens Erich Schönemann. Er ist bereits verheiratet. Kurz vor der Geburt ehelicht die Mutter Maria Sijuc einen anderen, Adolf Bruno Handke, ebenfalls ein Deutscher und als Soldat in Kärnten stationiert. Erst kurz vor der Matura wird Peter Handke erfahren, dass Bruno Handke nicht sein leiblicher Vater ist. Wunschloses Unglück ist das bis heute meistgelesene Werk Handkes. Der Titel ist ein geflügeltes Wort geworden. Selten wunschlos und irgendwie glücklich, meistens wunschlos und ein bisschen unglücklich, heißt es im Text. Im Grunde stimmt der Titel nicht, wie viele meiner Titel, sagt Handke. Ich glaube nicht einmal, dass meine Mutter wunschlos war. Meine Mutter hatte bis zum Ende Wünsche. Sie hat sich immer noch einen anderen Mann gewünscht. Einen, der ein Kavalier ist. Hören Sie heute in der Ö1-Sommerserie Literatur aus Österreich Wunschloses Unglück von Peter Handke, gelesen von Bruno Ganz.
Unter der Rubrik Vermischtes stand in der Sonntagsausgabe der Kärntner Volkszeitung Folgendes. In der Nacht zum Samstag verübte eine 51-jährige Hausfrau aus A, Gemeinde G, Selbstmord durch Einnehmen einer Überdosis von Schlaftabletten. Es ist inzwischen fast 7 Wochen her, seit meine Mutter tot ist. Und ich möchte mich an die Arbeit machen, bevor das Bedürfnis, über sie zu schreiben, das bei der Beerdigung so stark war, sich in die stumpfsinnige Sprachlosigkeit zurückverwandelt, mit der ich auf die Nachricht von dem Selbstmord reagierte. Ja, an die Arbeit machen. Denn das Bedürfnis, etwas über meine Mutter zu schreiben, so unvermittelt es sich auch manchmal noch einstellt, ist andererseits wieder so unbestimmt, dass eine Arbeitsanstrengung nötig sein wird, damit ich nicht einfach, wie es mir gerade entsprechen würde, mit der Schreibmaschine immer den gleichen Buchstaben auf das Papier klopfe. Eine solche Bewegungstherapie allein würde mir nicht nützen. Sie würde mich nur noch passiver und apathischer machen. Ebenso gut könnte ich wegfahren. Unterwegs auf einer Reise würde mir mein kopfloses Dösen und Herumlungern außerdem weniger auf die Nerven gehen. Seit ein paar Wochen bin ich auch reizbarer als sonst. Bei Unordnung, Kälte und Stille kaum mehr ansprechbar. Bücke mich nach jedem Wolfhussel und Brotkrümel auf dem Boden. Manchmal wundere ich mich, dass mir die Sachen, die ich halte, nicht schon längst aus der Hand gefallen sind. So fühllos werde ich plötzlich bei dem Gedanken an diesen Selbstmord. Und trotzdem sehne ich mich nach solchen Augenblicken, weil dann der Stumpfsinn aufhört und der Kopf ganz klar wird. Es ist ein Entsetzen, bei dem es mir wieder gut geht. Endlich keine Langeweile mehr. Ein widerstandsloser Körper. Keine anstrengenden Entfernungen. Ein schmerzloses Zeitvergehen. Das Schlimmste in diesem Moment wäre die Teilnahme eines anderen, mit einem Blick oder gar einem Wort. Man schaut sofort weg oder fährt dem anderen über den Mund, denn man braucht das Gefühl, dass das, was man gerade erlebt, unverständlich und nicht mitteilbar ist. Nur so kommt einem das Entsetzen sinnvoll und wirklich vor. Darauf angesprochen, langweilt man sich sofort wieder und alles wird auf einmal wieder gegenstandslos. Und doch erzähle ich ab und zu sinnlos Leuten vom Selbstmord meiner Mutter und ärgere mich, wenn sie dazu etwas zu bemerken wagen. Am liebsten würde ich dann nämlich sofort abgelenkt und mit irgendetwas gehänselt werden. Es begann damit, dass meine Mutter vor über 50 Jahren im gleichen Ort geboren wurde, in dem sie dann auch gestorben ist. Was von der Gegend nutzbar war, gehörte damals der Kirche oder adeligen Grundbesitzern. Ein Teil davon war an die Bevölkerung verpachtet, die vor allem aus Handwerkern und kleinen Bauern bestand. Die allgemeine Mittellosigkeit war so groß, dass Kleinbesitz an Grundstücken noch ganz selten war. Praktisch herrschten noch die Zustände von vor 1848. Gerade, dass die formelle Leibeigenschaft aufgehoben war. Mein Großvater, er lebt noch und ist heute 86 Jahre alt, war Zimmermann und bearbeitete daneben mit Hilfe seiner Frau ein paar Äcker und Wiesen, für die er einen jährlichen Pachtzins ablieferte. Er ist slowenischer Abstammung und unehelich geboren, wie damals die meisten Kinder der kleinbäuerlichen Bewohner, die längst geschlechtsreif zum Heiraten keine Mittel und zur Eheführung keine Räumlichkeiten hatten. Seine Mutter wenigstens war die Tochter eines recht wohlhabenden Bauern, bei dem sein Vater für ihn nicht mehr als der Erzeuger, als Knecht hauste. Immerhin bekam seine Mutter auf diese Weise die Mittel zum Kauf eines kleinen Anwesens. Nach Generationen von besitzlosen Knechtsgestalten, mit lückenhaft ausgefüllten Taufscheinen in fremden Kammern geboren und gestorben, kaum zu beerben, weil sie mit der einzigen Habe, dem Feiertagsanzug, ins Grab gelegt wurden, wuchs so der Großvater als erster in einer Umgebung auf, in der er sich auch wirklich zu Hause fühlen konnte, ohne gegen tägliche Arbeitsleistung nur geduldet zu sein. Zur Verteidigung der wirtschaftlichen Grundsätze der westlichen Welt war vor kurzem im Wirtschaftsteil einer Zeitung zu lesen, dass Eigentum verdinglichte Freiheit sei. Für meinen Großvater damals, als dem ersten Eigentümer wenigstens von unbeweglichem Besitz, in einer Serie von Mittellosen und so auch Machtlosen, traf das vielleicht wirklich noch zu. Das Bewusstsein, etwas zu besitzen, war so befreiend, dass nach generationenlanger Willenlosigkeit sich plötzlich ein Wille bilden konnte, noch freier zu werden. Und das hieß nur, und für den Großvater in seiner Situation sicher zu Recht, den Besitz zu vergrößern. Der Anfangsbesitz war freilich so klein, dass man fast seine ganze Arbeitskraft brauchte, um ihn auch nur zu erhalten. So blieb die einzige Möglichkeit der ehrgeizigen Kleinbesitzer das Sparen. Mein Großvater sparte also, bis er in der Inflation der 20er Jahre das Ersparte wieder verlor. Dann fing er wieder zu sparen an, nicht nur, indem er übriges Geld aufeinanderlegte, sondern vor allem auch, indem er die eigenen Bedürfnisse unterdrückte. Und diese gespenstische Bedürfnislosigkeit auch seinen Kindern zutraute. Seine Frau als Frau hatte von Geburt an ohnehin von etwas anderem nicht einmal träumen können. Er sparte immer weiter, bis die Kinder für Heirat oder Berufsausübung eine Ausstattung brauchen würden. Das Ersparte schon vorher für ihre Ausbildung zu verwenden, ein solcher Gedanke konnte ihm, vor allem was seine Töchter betraf, wie naturgemäß gar nicht kommen. Als Frau in diese Umstände geboren zu werden, ist von vornherein schon tödlich gewesen. Man kann es aber auch beruhigend nennen, jedenfalls keine Zukunftsangst. Die Wahrsagerinnen auf den Kirchtagen lasen nur den Burschen ernsthaft die Zukunft aus den Händen. Bei den Frauen war diese Zukunft ohnehin nichts als ein Witz. Keine Möglichkeit, alles schon vorgesehen. Kleine Schäkereien, ein Kichern, eine kurze Fassungslosigkeit, dann zum ersten Mal die fremde, gefasste Miene, mit der man schon wieder abzuhausen begann, die ersten Kinder, ein bisschen noch dabei sein nach dem Hantieren in der Küche von Anfang an überhört werden, selber immer mehr weghören, Selbstgespräche, dann schlecht auf den Beinen, Krampfadern, nur noch ein Murmeln im Schlaf, Unterleibskrebs, und mit dem Tod ist die Vorsehung schließlich erfüllt. So heißen ja schon die Stationen eines Kinderspiels, das in der Gegend von den Mädchen viel gespielt wurde. Müde, matt, krank, schwer krank, tot. Meine Mutter war das vorletzte von 5 Kindern. In der Schule erwies sie sich als klug. Die Lehrer schrieben ihr die bestmöglichen Zeugnisse, lobten vor allem die saubere Schrift, und dann waren die Schuljahre auch schon vorbei. Das Lernen war nur ein Kinderspiel gewesen. Nach erfüllter Schulpflicht mit dem Erwachsenwerden wurde es unnötig. Die Frauen gewöhnten sich nun zu Hause an die künftige Häuslichkeit. Keine Angst, außer die kreatürliche im Dunkeln und im Gewitter. Nur Wechsel zwischen Wärme und Kälte, Nässe und Trockenheit, Behaglichkeit und Unbehagen. Die Zeit verging zwischen den kirchlichen Festen, Ohrfeigen für einen heimlichen Tanzbodenbesuch, Neid auf die Brüder, Freude am Singen im Chor. Was in der Welt sonst passierte, blieb schleierhaft. Es wurden keine Zeitungen gelesen als das Sonntagsblatt der Diözese und darin nur der Fortsetzungsroman. Die Sonntage, das gekochte Rindfleisch mit der Meerrettichsoße, das Kartenspiel, das demütige Dabeihocken der Frauen, ein Foto der Familie mit dem ersten Radioapparat. Meine Mutter hatte ein übermütiges Wesen, stützte auf den Fotos die Hände in die Hüften oder legte einen Arm um die Schulter des kleineren Bruders. Sie lachte immer und schien gar nicht anders zu können. Regen, Sonne, draußen, drinnen. Die weiblichen Gefühle wurden sehr wetterabhängig, weil draußen fast immer nur der Hof sein durfte und drinnen ausnahmslos das eigene Haus ohne eigenes Zimmer. Das Klima in dieser Gegend schwankt sehr. Kalte Winter und schwüle Sommer, aber bei Sonnenuntergang oder auch nur im Laubschatten fing man zu frösteln an. Viel Regen, schon Anfang September oft tagelang nasser Nebel vor den viel zu kleinen Fenstern, die auch heute kaum größer gebaut werden. Wassertropfen auf den Wäscheleinen, Kröten, die vor einem im Finstern über den Weg sprangen, Mücken, Insekten, Nachtfalter sogar am Tag, unter jedem Scheit in der Holzhütte Würmer und Asseln. Davon musste man abhängig werden, anderes gab es ja nicht. Selten wunschlos und irgendwie glücklich, meistens wunschlos und ein bisschen unglücklich. Keine Vergleichsmöglichkeiten zu einer anderen Lebensform, auch keine Bedürftigkeit mehr. Es fing damit an, dass meine Mutter plötzlich Lust zu etwas bekam. Sie wollte lernen, denn beim Lernen damals als Kind hatte sie etwas von sich selber gefühlt. Es war gewesen, wie wenn man sagt, ich fühle mich. Zum ersten Mal ein Wunsch, und er wurde auch ausgesprochen, immer wieder, wurde endlich zur fixen Idee. Meine Mutter erzählte, sie habe den Großvater gebettelt, etwas lernen zu dürfen, aber das kam nicht in Frage, Handbewegungen genügten, um das abzutun. Man winkte ab, es war undenkbar. Immerhin gab es in der Bevölkerung eine überlieferte Achtung vor den vollendeten Tatsachen. Eine Schwangerschaft, der Krieg, der Staat, das Brauchtum und der Tod. Als meine Mutter einfach von zu Hause wegging mit 15 oder 16 Jahren, und in einem Hotel am See kochen lernte, ließ der Großvater ihr den Willen, weil sie nun schon einmal weggegangen war. Außerdem war beim Kochen wenig zu lernen. Aber es gab schon keine andere Möglichkeit mehr. Abwaschhilfe, Stubenmädchen, Beiköchin, Hauptköchin. Gegessen wird immer werden. Auf den Fotos ein gerötetes Gesicht, glänzende Wangen, in schüchterne, ernste Freundinnen eingehängt, die von ihr mitgezogen wurden. Selbstbewusste Heiterkeit, mir kann nichts mehr passieren, eine geheimnislose, überschwängliche Lust zur Geselligkeit. Das Stadtleben, kurze Kleider, Fähnchen, Schuhe mit hohen Absätzen, Wasserwellen und Ohrklipse, die unbekümmerte Lebenslust, sogar ein Aufenthalt im Ausland, als Stubenmädchen im Schwarzwald, viele Verehrer, keiner erhört, ausgehen, tanzen, sich unterhalten, lustig sein, die Angst vor der Sexualität wurde so überspielt, es gefiel mir auch keiner. Die Arbeit, das Vergnügen, schwer ums Herz, leicht ums Herz. Hitler hatte im Radio eine angenehme Stimme. Das Heimweh derer, die sich nichts leisten können, zurück im Hotel am See, jetzt mache ich schon die Buchhaltung, lobende Zeugnisse. Fräulein hat sich als anstellig und gelehrig erwiesen. Ihr Fleiß und ihr offenes, fröhliches Wesen machen es uns schwer. Sie verlässt unser Haus auf eigenen Wunsch. Bootsfahrten, durchtanzte Nächte, keine Müdigkeit. Am 10. April 1938 das deutsche Jahr. Um 16.15 Uhr traf nach triumphaler Fahrt durch die Straßen Klagenfurts unter den Klängen des Badenweiler Marsches der Führer ein. Der Jubel der Massen schien keine Grenzen zu kennen. Im bereits eisfreien Wörthersee spiegelten sich die Tausende von Hakenkreuzfahnen der Kurorte und Sommerfrischen. Die Maschinen des Altreiches und unsere heimischen Flugzeuge flogen mit den Wolken um die Wette. In den Zeitungsannoncen wurden Abstimmungszeichen und Fahnen aus Seide oder nur Papier angeboten. Die Fußballmannschaften verabschiedeten sich nach Spielende mit dem vorschriftsmäßig ausgebrachten Sieg Heil. Die Kraftfahrzeuge wurden statt A mit dem Kennzeichen D versehen. Im Radio 6.15 Uhr Befehlsdurchgabe, 6.35 Uhr der Spruch, 6.40 Uhr Turnen, 20 Uhr Richard Wagner Konzert, bis Mitternacht Unterhaltung und Tanz vom Reichssender Königsberg. So muss dein Stimmzettel am 10. April aussehen. Der größere Kreis unter dem Wort Ja ist mit kräftigen Strichen zu durchkreuzen. Kundgebungen mit Fackelzügen und Feierstunden. Die mit neuen Hoheitszeichen versehenen Gebäude bekamen Stirnseiten und grüßten. Die Wälder und die Berggipfel schmückten sich. Der ländlichen Bevölkerung wurden die geschichtlichen Ereignisse als Naturschauspiel vorgestellt. »Wir waren ziemlich aufgeregt«, erzählte die Mutter. »Zum ersten Mal gab es Gemeinschaftserlebnisse. Selbst die werktägliche Langeweile wurde festtäglich stimmungsvoll«, bis in die späten Nachtstunden hinein. Endlich einmal zeigte sich für alles bis dahin Unbegreifliche und Fremde ein großer Zusammenhang. Es ordnete sich in eine Beziehung zueinander, und selbst das befremdend automatische Arbeiten wurde sinnvoll als fest. Die Bewegungen, die man dabei vollführte, montierten sich dadurch, dass man sie im Bewusstsein gleichzeitig von unzähligen anderen ausgeführt sah, zu einem sportlichen Rhythmus. Und das Leben bekam damit eine Form, in der man sich gut aufgehoben und doch frei fühlte. Der Rhythmus wurde existenziell, als Ritual. Gemeinnutz geht vor Eigennutz, Gemeinsinn geht vor Eigensinn. So war man überall zu Hause, es gab kein Heimweh mehr. Viele Adressen auf den Rückseiten der Fotos. Ein Notizbuch wurde erstmals angeschafft oder geschenkt. Auf einmal waren so viele Leute Bekannte von einem und es ereignete sich so viel, dass man etwas vergessen konnte. Immer hatte sie auf etwas stolz sein wollen, weil nun alles, was man tat, irgendwie wichtig war, wurde sie wirklich stolz. Nicht auf etwas Bestimmtes, sondern allgemein stolz, als Haltung und als Ausdruck eines endlich erreichten Lebensgefühls. Und diesen vagen Stolz wollte sie nicht mehr aufgeben. Für Politik interessierte sie sich noch immer nicht. Das, was sich so augenfällig abspielte, war für sie alles andere. Eine Maskerade, eine Uferwochenschau, ein weltlicher Kirchtag. Politik war doch etwas Unsinnliches, Abstraktes, also kein Kostümfest, kein Reigen, keine Trachtenkapelle, jedenfalls nichts, was sichtbar wurde. Wohin man schaute, Gepränge und Politik war was? Ein Wort, das kein Begriff war, weil es einem schon in den Schulbüchern, wie alle politischen Begriffe, ohne jede Beziehung zu etwas Handgreiflichem, Reellem, eben nur als Merkwort oder, wenn bildhaft, dann als menschenloses Sinnbild eingetrichtert worden war. Die Unterdrückung als Kette oder Stiefelabsatz, die Freiheit als Berggipfel, das Wirtschaftssystem als beruhigend rauchender Fabrikschlot und als Feierabendpfeife, und das Gesellschaftssystem als Stufenleiter mit Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Leinenweber, Tischler, Bettler, Totengräber. Ein Spiel, das im Übrigen nur in den kinderreichen Familien der Bauern, Tischler und Leinenweber vollständig nachgespielt werden konnte. Der Krieg, eine Serie mit gewaltiger Musik angekündigter Erfolgsmeldungen aus dem stoffbespannten Lautsprecherkreis, der in den düsteren Herrgottswinkeln geheimnisvoll leuchtenden Volksempfänger, steigerte noch das Selbstgefühl, indem er die Ungewissheit aller Umstände vermehrte, Clausewitz, und das früher täglich Selbstverständliche spannend zufällig werden ließ. Es war für meine Mutter kein die zukünftige Empfindungswelt mitbestimmendes Angstgespenst der frühen Kinderjahre gewesen, wie er es für mich dann sein sollte, sondern zunächst nur das Erlebnis einer sagenhaften Welt, von der man bis dahin höchstens die Prospekte betrachtet hatte. Ein neues Gefühl für Entfernungen, für das, was früher im Frieden war, und vor allem für die einzelnen anderen, die sonst nur wesenlose Kameraden, Tanzpartner und Kollegenrollen gespielt hatten. Erstmals auch ein Familiengefühl. Lieber Bruder, ich schaue auf der Landkarte, wo du jetzt sein könntest. Deine Schwester. Und so die erste Liebe zu einem deutschen Parteigenossen, der im Zivilberuf Sparkassenangestellter, nun als militärischer Zahlmeister ein bisschen etwas Besonderes war und bald auch schon in andere Umstände gebracht. Er war verheiratet und sie liebte ihn. Sehr, ließ sich alles von ihm sagen. Sie stellte ihn den Eltern vor, machte mit ihm Ausflüge in die Umgebung, leistete ihm in seiner Soldateneinsamkeit Gesellschaft. Er war so aufmerksam zu mir und ich hatte auch keine Angst vor ihm wie vor anderen Männern. Er bestimmte und sie ging darauf ein. Einmal schenkte er ihr etwas, ein Parfüm. Er lieh ihr auch ein Radio für ihr Zimmer und holte es später wieder ab. Damals las er noch und sie lasen zusammen ein Buch mit dem Titel »Am Kamin«. Bei einem Ausflug auf einer Alm, als sie auf dem Abstieg ein wenig liefen, entfuhr meiner Mutter ein Wind und mein Vater verwies ihr das. Im Weitergehen entschlüpfte ihm selber ein Furz und er hüstelte. Sie krümmte sich ganz zusammen, als sie mir das später erzählte, und kicherte schadenfroh und doch mit schlechtem Gewissen, weil sie gerade ihre einzige Liebe schlecht machte. Es belustigte sie selber, dass sie einmal jemanden und gerade so einen lieb gehabt hatte. Er war kleiner als sie, viele Jahre älter, fast kahlköpfig. Sie ging in flachen Schuhen neben ihm her, immer den Schritt wechselnd, um sich ihm anzupassen, in einen abweisenden Arm eingehängt, aus dem sie immer wieder herausrutschte, ein ungleiches, lachhaftes Paar. Und trotzdem sehnte sie sich noch 20 Jahre später danach, wieder für jemanden so etwas empfinden zu können, wie einst nach mickrigen Knicke-Aufmerksamkeiten für diese Sparkassenexistenz. Aber es gab keinen anderen mehr. Die Lebensumstände hatten sie zu einer Liebe erzogen, die auf einen nicht austauschbaren, nicht ersetzbaren Gegenstand fixiert bleiben musste. Nach der Matura sah ich meinen Vater zum ersten Mal. Vor der Verabredungszeit kam er mir zufällig auf der Straße entgegen, ein geknicktes Papier auf der sonnenverbrannten Nase, Sandalen an den Füßen, ein Collie-Hund an der Leine. In einem kleinen Café ihres Heimatortes traf er sich dann mit seiner ehemaligen Geliebten, die Mutter aufgeregt, der Vater ratlos. Ich stand weit weg an der Musicbox und drückte »Devil in Disguise« von Elvis Presley. Der Ehemann hatte Wind von dem allem bekommen, schickte aber nur als Zeichen den jüngsten Sohn in das Café, wo das Kind ein Eis kaufte, dann neben der Mutter und dem Fremden stehen blieb und sie ab und zu mit immer den gleichen Worten fragte, wann sie denn endlich nach Hause gehe. Mein Vater steckte ein Sonnenbrillengestell auf die andere Brille, redete zwischendurch zu dem Hund, wollte dann schon einmal zahlen. »Nein, nein, ich lade dich ein«, sagte er, als auch meine Mutter das Geldtäschchen aus der Handtasche nahm. Von unserer Urlaubsreise schickten wir ihr eine gemeinsame Ansichtskarte. Überall, wo wir uns einquartierten, verbreitete er, dass ich sein Sohn sei, denn er wollte auf keinen Fall, dass man uns für Homosexuelle 175er hielt. Das Leben hatte ihn enttäuscht. Er war mehr und mehr vereinsamt. »Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere«, sagte er, natürlich nicht ganz im Ernst. Kurz vor der Entbindung heiratete meine Mutter einen Unteroffizier der deutschen Wehrmacht, der sie schon lange verehrte und dem es auch nichts ausmachte, dass sie ein Kind von einem anderen bekam. »Die oder keine«, hatte er auf den ersten Blick gedacht und gleich mit seinen Kameraden darauf gewettet, dass er sie bekommen würde, beziehungsweise, dass sie ihn nehmen würde. Er war ihr zuwider, aber man redete ihr das Pflichtbewusstsein ein, dem Kind einen Vater geben, zum ersten Mal ließ sie sich einschüchtern. Das Lachen verging ihr ein bisschen. Außerdem imponierte es ihr, dass jemand sich gerade sie in den Kopf gesetzt hatte. »Ich glaubte, er würde ohnehin im Krieg fallen«, erzählte sie, »aber dann hatte ich auf einmal doch Angst um ihn.« Jedenfalls hatte sie nun Anspruch auf ein Ehestandsdarlehen. Mit dem Kind fuhr sie nach Berlin zu den Eltern ihres Mannes. Man duldete sie. Die ersten Bomben fielen schon, sie fuhr zurück. Eine Allerweltsgeschichte. Sie lachte wieder, schrie dabei oft, dass man zusammenschrak. Den Ehemann vergaß sie. Bald nach Kriegsende fiel meiner Mutter der Ehemann ein. Und obwohl niemand nach ihr verlangt hatte, fuhr sie wieder nach Berlin. Auch der Mann hatte vergessen, dass er einmal in einer Wette auf sie ausgewiesen war und lebte mit einer Freundin zusammen. Damals war ja Krieg gewesen. Aber sie hatte das Kind mitgebracht und lustlos befolgten beide das Pflichtprinzip. Zur Untermiete in einem großen Zimmer in Berlin-Pankow. Der Mann, Straßenbahnfahrer, trank. Straßenbahnschaffner, trank. Bäcker, trank. Die Frau ging immer wieder mit dem inzwischen zweiten Kind zum Brotgeber und bat, es noch einmal zu versuchen. Die Allerweltsgeschichte. In diesem Elend verlor meine Mutter die ländlichen Pausbacken und wurde eine recht elegante Frau. Sie trug den Kopf hoch und bekam einen Gang. Sie war nun so weit, dass sie sich alles anziehen konnte und es kleidete sie. Sie brauchte keinen Fuchs um die Schultern. Wenn der Mann nach dem Rausch wieder nüchtern sich an sie hängte und ihr bedeutete, dass er sie liebe, lächelte sie ihn erbarmungslos mitleidig an. Nichts mehr konnte er etwas anhaben. Sie gingen viel aus und waren ein schönes Paar. Wenn er betrunken war, wurde er frech und sie musste streng zu ihm werden. Dann schlug er sie, weil sie ihm nichts zu sagen hatte. Und er es doch war, der das Geld heimbrachte. Ohne sein Wissen trieb sie sich mit einer Nadel ein Kind ab. Eine Zeit lang wohnte er bei seinen Eltern, dann wurde er zu ihr zurückgeschickt. Kindheitserinnerungen. Das frische Brot, das er manchmal mit nach Hause brachte. Die schwarzen, fettigen Pumpernickel, um die herum das düstere Zimmer aufblühte. Die lobenden Worte der Mutter. In diesen Erinnerungen gibt es überhaupt mehr Sachen als Menschen. Ein tanzender Kreisel auf einer leeren Ruinenstraße. Haferflocken auf einem Zuckerlöffel. Grauer Ausspeisungsschleim in einem Blechnapf mit russischem Markenzeichen. Und von den Menschen nur Einzelteile. Haare, die Wangen, verknotete Narben an den Fingern. Die Mutter hatte aus ihren Kindertagen einen mit wildem Fleisch vernarbten Schnitt am Zeigefinger. Und an diesem harten Höcker hielt man sich fest, wenn man neben ihr herging. Sie war also nichts geworden und konnte auch nichts mehr werden. Das hatte man ihr nicht einmal vorauszusagen brauchen. Schon erzählte sie von meiner Zeit damals, obwohl sie noch nicht einmal 30 Jahre alt war. Bis jetzt hatte sie nichts angenommen. Nun wurden die Lebensumstände so kümmerlich, dass sie erstmals vernünftig sein musste. Sie nahm Verstand an, ohne etwas zu verstehen. Aus Hilflosigkeit nahm sie Haltung an und wurde sich dabei selbst über. Sie wurde verletzlich und versteckte das mit ängstlicher, überanstrengter Würde, unter der bei der geringsten Kränkung sofort panisch ein wehrloses Gesicht hervorschaute. Sie war ganz leicht zu erniedrigen. Bei den Nachbarn war sie beliebt und wurde angestaunt. Sie hatte ein österreichisch, geselliges, sangesfreudiges Wesen, ein gerader Mensch, nicht kokett und geziert wie die Großstadtmenschen. Man konnte ihr nichts nachsagen. Auch mit den Russen vertrug sie sich, weil sie sich auf Slowenisch mit ihnen verständigen konnte. Sie redete dann viel, einfach alles, was sie an gemeinsamen Worten wusste, das befreite sie. Aber nie hatte sie Lust auf ein Abenteuer. Dafür wurde es ihr in der Regel zu früh schwer ums Herz, die immer gepredigte, inzwischen verkörperte Scham. Ein Abenteuer konnte sie sich nur so vorstellen, dass jemand von ihr etwas wollte, und das schreckte sie ab. Schließlich wollte sie auch von niemandem was. Die Männer, mit denen sie später gern zusammen war, waren Kavaliere. Das gute Gefühl, das sie bei ihnen hatte, genügte ihr als Zärtlichkeit. Wenn nur jemand zum Reden da war, wurde sie gelöst und fast glücklich. Sie ließ es nicht mehr zu, dass man sich ihr näherte. Es hätte denn mit jener Behutsamkeit sein müssen, unter der sie sich einmal als eigener Mensch gefühlt hatte. Aber die erlebte sie nur noch im Traum. Sie wurde ein neutrales Wesen, veräußerte sich in den täglichen Kram. Im Frühsommer 1948 verließ meine Mutter mit dem Ehemann und den zwei Kindern das knapp einjährige Mädchen in einer Einkaufstasche ohne Papiere den Ostsektor. Sie überquerten heimlich, jeweils im Morgengrauen, zwei Grenzen. Einmal ein Haltruf eines russischen Grenzsoldaten und als Losungswort die slowenische Antwort der Mutter: Für das Kind ab damals eine Dreiheit von Morgendämmerung, Flüstern und Gefahr. Eine fröhliche Aufregung auf der Eisenbahnfahrt durch Österreich Und wieder wohnte sie in ihrem Geburtshaus, wo man ihr und ihrer Familie in zwei kleinen Kammern Quartier einräumte. Der Ehemann wurde als erster Arbeiter beim Zimmermeisterbruder eingestellt, sie selber wieder ein Teil der früheren Hausgemeinschaft. Anders als in der Stadt war sie hier stolz, dass sie Kinder hatte und zeigte sich auch mit ihnen. Sie ließ sich von niemandem mehr etwas sagen. Früher hatte sie höchstens ein bisschen zurückgeprotzt, jetzt lachte sie die anderen einfach aus. Sie konnte jeden so auslachen, dass er ziemlich still wurde. Vor allem der Ehemann wurde, so oft er von seinen vielen Vorhaben erzählte, jedes Mal so scharf ausgelacht, dass er bald stockte und nur noch stumpf zum Fenster hinausschaute. Freilich fing er am nächsten Tag frisch davon an. In diesen Auslachgeräuschen der Mutter wird die Zeit damals wieder lebendig. So unterbrach sie auch die Kinder, wenn sie sich etwas wünschten, indem sie sie auslachte, denn es war lächerlich, ernstlich Wünsche zu äußern. Inzwischen brachte sie das dritte Kind zur Welt. Sie nahm wieder den heimischen Dialekt an, wenn auch nur spielerisch, eine Frau mit Auslandserfahrung. Auch die Freundinnen von früher lebten inzwischen fast alle wieder in dem Geburtsort. In die Stadt und über die Grenzen waren sie nur kurz einmal ausgeflogen. Zu Hause war sie die Mutter. Auch der Ehemann nannte sie öfters so als bei ihrem Vornamen. Sie ließ es sich gefallen, das Wort beschrieb das Verhältnis zu ihrem Mann auch besser. Er war ihr nie so etwas wie ein Schatz gewesen. Sie lief nie weg. Sie wusste inzwischen, wo ihr Platz war. Ich warte nur, bis die Kinder groß sind. Eine dritte Abtreibung, diesmal mit einem schweren Blutsturz. Kurz vor ihrem 40. Lebensjahr wurde sie noch einmal schwanger. Eine weitere Abtreibung war nicht mehr möglich und sie trug das Kind aus. Das Wort Armut war ein schönes, irgendwie edles Wort. Es gingen von ihm sofort Vorstellungen wie aus den alten Schulbüchern aus. Arm, aber sauber. Die Sauberkeit machte die Armen gesellschaftsfähig. Der soziale Fortschritt bestand in einer Reinlichkeitserziehung. Waren die Elenden sauber geworden, so wurde Armut eine Ehrenbezeichnung. Das Elend war dann für die Betroffenen selber nur noch der Schmutz der Asozialen in einem anderen Land. Das Fenster ist die Visitenkarte des Bewohners. So gaben die Habenichtse gehorsam die fortschrittlich zu ihrer Sanierung bewilligten Mittel für ihre eigene Stubenreinheit aus. Im Elend hatten sie die öffentlichen Vorstellungen noch mit abstoßenden, aber gerade darum konkret erlebbaren Bildern gestört. Nun als sanierte, gesäuberte, ärmere Schicht wurde ihr Leben so über jede Vorstellung abstrakt, dass man sie vergessen konnte. Vom Elend gab es sinnliche Beschreibungen, von der Armut nur noch Sinnbilder. Und die sinnlichen Elendsbeschreibungen zielten auch nur auf das körperlich Eklige am Elend, ja produzierten den Ekel erst mit ihrer genießerischen Art der Beschreibung, wodurch der Ekel, statt sich in einen Tätigkeitsdrang zu verwandeln, einen bloß an die eigene Analphase erinnerte, als man noch Scheiße gegessen hatte. Zum Beispiel kam es in einigen Haushalten vor, dass die einzige Schüssel in der Nacht als Leibschüssel verwendet wurde und dass man am nächsten Tag darin den Teig knetete. Die Schüssel wurde sicher vorher mit kochendem Wasser ausgewaschen und eigentlich war also nicht viel dabei, aber einfach indem man den Vorgang beschrieb, wurde er auch verekelt. Sie verrichten die Notdurft in den gleichen Topf, aus dem sie dann essen. Brrr. Wörter vermitteln ja diese Art von passiv wohligem Ekel viel eher als der bloße Anblick der von ihnen bezeichneten Sachen. Daher mein Unbehagen bei Elendsbeschreibungen. Denn an der reinlichen, doch unverändert elenden Armut gibt es nichts zu beschreiben. Beim Wort Armut denke ich also immer, es war einmal. Und man hört es ja auch meist aus dem Mund von Personen, die es überstanden haben, als ein Wort aus der Kindheit nicht »Ich war arm«, sondern »Ich war ein Kind armer Leute«, Maurice Chevalier. Ein niedlich putziges Memoirensignal. Aber bei dem Gedanken an die Lebensbedingungen meiner Mutter gelingt mir nicht diese Erinnerungshäkelei. Von Anfang an erpresst, bei allem Jahr nur die Form zu wahren, schon in der Schule hieß für die Landkinder das Fach, das den Lehrern bei Mädchen das Allerwichtigste war, äußere Form der schriftlichen Arbeiten, später fortgesetzt in der Aufgabe der Frau, die Familie nach außen hin zusammenzuhalten, keine fröhliche Armut, sondern ein formvollendetes Elend, die täglich neue Anstrengung, sein Gesicht zu behalten, das dadurch allmählich seelenlos wurde. Vielleicht hätte man sich im formlosen Elend wohler gefühlt, wäre zu einem minimalen proletarischen Selbstbewusstsein gekommen. Aber in der Gegend gab es keine Proletarier, nicht einmal Proleten, höchstens lumpige Armenhäusler. Niemand, der frech wurde, die gänzlich Ausgebrannten genierten sich nur. Die Armut war tatsächlich eine Schande. Meiner Mutter war das immerhin so wenig selbstverständlich geworden, dass die ewige Nötigung sie erniedrigen konnte. Einmal symbolisch gesprochen, sie gehörte nicht mehr zu den Eingeborenen, die noch nie einen Weißen gesehen hatten. Sie war imstande, sich ein Leben vorzustellen, das nicht nur lebenslängliches Haushalten war. Es brauchte nur jemand mit dem kleinen Finger zu winken, und sie wäre auf die richtigen Gedanken gekommen. Hätte, wäre, würde. Was wirklich geschah. Ein Naturschauspiel mit einem menschlichen Requisit, das dabei systematisch entmenscht wurde. Ein Bittgang nach dem anderen zum Bruder, die Entlassung des trunksüchtigen Ehemanns noch einmal rückgängig zu machen, ein Anflehen des Schwarzhöreraufspürers, von einer Anzeige wegen des nicht angemeldeten Rundfunkapparates doch abzustehen, die Beteuerung, sich eines Wohnbaudarlehens, ja auch als Staatsbürgerin würdig zu erweisen, der Weg von Amt zu Amt, um sich die Bedürftigkeit bestätigen zu lassen, der jährlich von neuem benötigte Mittellosigkeitsnachweis für den inzwischen studierenden Sohn, Ansuchen um Krankengeld, Kinderbeihilfe, Kirchensteuerermäßigung, das meiste im gnädigen Ermessen, aber auch das, auf was man gesetzlichen Anspruch hatte, musste man immer wieder so genau nachweisen, dass man das endlich genehmigt, dankbar als Gnadenerweis nahm. Meine Mutter wurde nun aber nicht endgültig etwas Verschüchtertes, Wesenloses. Sie fing an, sich zu behaupten. Sie zeigte den Leuten das Gesicht, mit dem sie sich halbwegs wohlfühlte. Sie las Zeitungen, noch lieber Bücher, wo sie die Geschichten mit dem eigenen Lebenslauf vergleichen konnte. Sie las mit mir mit, zuerst Falada, Knut Hamsun, Dostojewski, Maxim Gorki, dann Thomas Wolfe und William Faulkner. Sie äußerte nichts Druckreifes darüber, erzählte nur nach, was ihr besonders aufgefallen war. »So bin ich aber doch nicht«, sagte sie manchmal, als hätte der jeweilige Autor sie höchstpersönlich beschrieben. Sie las jedes Buch als Beschreibung des eigenen Lebens, lebte dabei auf, rückte mit dem Lesen zum ersten Mal mit sich selber heraus, lernte von sich zu reden. Mit jedem Buch fiel ihr mehr dazu ein. So erfuhr ich allmählich etwas von ihr. Bisher hatte sie sich selber nervös gemacht. Die eigene Gegenwart war ihr unbehaglich. Beim Lesen und Reden nun versank sie und tauchte mit einem neuen Selbstgefühl wieder auf. Ich werde noch einmal jung dabei. Freilich las sie die Bücher nur als Geschichten aus der Vergangenheit, niemals als Zukunftsträume. Sie fand darin alles Versäumte, das sie nie mehr nachholen würde. Sie selber hatte sich jede Zukunft schon zu früh aus dem Kopf geschlagen. So war der zweite Frühling jetzt eigentlich nur eine Verklärung dessen, was man einmal mitgemacht hatte. Die Literatur brachte ihr nicht bei, von jetzt an sich selber zu denken, sondern beschrieb ihr, dass es dafür inzwischen zu spät war. Sie hätte eine Rolle spielen können. Nun dachte sie höchstens auch einmal an sich selber und genehmigte sich also ab und zu beim Einkaufen im Gasthaus einen Kaffee, kümmerte sich nicht mehr so sehr darum, was die Leute dazu meinten. Sie wurde nachsichtig zum Ehemann, ließ ihn ausreden, stoppte ihn nicht mehr schon beim ersten Satz mit dem allzu heftigen Nicken, das ihm gleich das Wort aus dem Mund nahm. Sie hatte Mitleid mit ihm. War einer der Angehörigen abwesend, kamen ihr von ihm nur noch Einsamkeitsbilder. Nicht mehr bei ihr zu Hause konnte er nur ganz allein sein. Kälte, Hunger, Anfeindungen und sie war dafür verantwortlich. Auch den verachteten Ehemann schloss sie in diese Schuldgefühle ein, sorgte sich ernsthaft um ihn, wenn er ohne sie auskommen musste. Sogar im Krankenhaus, wo sie öfter war, einmal mit Krebsverdacht, lag sie mit schlechtem Gewissen, weil der Mann zu Hause inzwischen wahrscheinlich nur Kaltes aß. Vor Mitgefühl für den anderen, von ihr getrennten, fühlte sie sich selber nie einsam. Eine schnelle vorübergehende Verlassenheit nur, wenn er sich ihr wieder aufhalste. Die unüberwindliche Abneigung vor dem hängenden Hosenboden, den geknickten Knien. Ich möchte zu einem Menschen hinaufschauen können. Jedenfalls war es nichts, jemanden immer nur verachten zu müssen. Dieser spürbare Überdruss, schon bei der eröffnenden Geste, im Laufe der Jahre verwandelt in ein geduldiges Sich zurechtsetzen, in ein höfliches Aufblicken von einer Sache, mit der sie sich gerade beschäftigte, knickten den Mann nur noch mehr. Knieweich hatte sie ihn immer genannt. Oft machte er den Fehler, sie zu fragen, warum sie ihn denn nicht leiden könne. Natürlich antwortete sie jedes Mal, wie kommst du denn darauf? Er ließ nicht nach und fragte sie wieder, ob er wirklich so abstoßend sei, und sie beschwichtigte ihn und verabscheute ihn darauf nur umso mehr. Dass sie zusammen älter wurden, rührte sie nicht, war aber nach außen hin beruhigend, weil er sich abgewöhnte, sie zu schlagen und nicht mehr gegen sie anstank. Auch sie lebte ruhiger mit ihm, selbstbewusst bei dem Gedanken, dass sie ihm ein lebenslanges Geheimnis blieb. Sie hatte Angst vor dem Winter, wenn sich alle im selben Raum aufhielten. Niemand besuchte sie. Wenn sie etwas hörte und aufschaute, war es wieder nur der Ehemann. Ach, du bist das. Sie bekam starke Kopfschmerzen. Tabletten erbrach sie. Die Zäpfchen halfen bald auch nicht mehr. Der Kopf dröhnte so, dass sie ihn nur noch ganz sanft mit den Fingerspitzen berührte. Der Arzt gab ihr wöchentlich eine Spritze, die sie eine Zeit lang betäubte. Dann richteten auch die Spritzen nichts mehr aus. Der Arzt sagte, sie solle den Kopf warm halten, so ging sie immer mit einem Kopftuch herum. Trotz aller Schlafmittel wachte sie meist schon nach Mitternacht auf, legte sich dann das Polster auf das Gesicht. Die Stunden, bis es endlich hell wurde, machten sie noch den ganzen Tag hindurch zittrig. Vor Schmerzen sah sie Gespenster. Der Mann war inzwischen mit Lungentuberkulose in einer Heilanstalt. In zärtlichen Briefen bat er sie, wieder bei ihr liegen zu dürfen. Sie antwortete freundlich. Der Arzt wusste nicht, was ihr fehlte. Das übliche Frauenleiden? Die Wechseljahre? In ihrer Mattheit griff sie an Sachen vorbei. Die Hände rutschten ihr vom Körper herunter. Nach dem Abwaschen lag sie am Nachmittag ein bisschen auf dem Küchensofa. Im Schlafzimmer war es so kalt. Manchmal war der Kopfschmerz so stark, dass sie niemanden erkannte. Sie wollte nichts mehr sehen. Bei dem Dröhnen im Kopf musste man auch sehr laut zu ihr reden. Sie verlor jedes Körpergefühl, stieß sich an Kanten, fiel Treppen hinunter. Das Lachen tat ihr weh. Sie verzog nur manchmal das Gesicht. Der Arzt sagte, wahrscheinlich sei ein Nerv eingeklemmt. Sie sprach nur mit leiser Stimme, war so elend, dass sie nicht einmal mehr jammern konnte. Sie neigte den Kopf seitlich auf die Schulter, aber der Schmerz folgte ihr dorthin nach. Ich bin gar kein Mensch mehr. Als ich im letzten Sommer bei ihr war, fand ich sie einmal auf ihrem Bett liegen mit einem so trostlosen Ausdruck, dass ich ihr nicht mehr näher zu treten wagte. Wie in einem Zoo lag da die fleischgewordene, animalische Verlassenheit. Es war eine Pein zu sehen, wie schamlos sie sich nach außen gestülpt hatte. Alles an ihr war verrenkt, zersplittert, offen, entzündet, eine Gedärmeverschlingung. Und sie schaute von Weitem zu mir her mit einem Blick, als sei ich wie Karl Rossmann für den sonst von allen erniedrigten Heizer in Kafkas Geschichte ihr geschundenes Herz. Erschreckt und verärgert bin ich sofort aus dem Zimmer gegangen. Seit dieser Zeit erst nahm ich meine Mutter richtig wahr. Bis dahin hatte ich sie immer wieder vergessen, empfand höchstens manchmal einen Stich bei dem Gedanken an die Idiotie ihres Lebens. Jetzt drängte sie sich mir leibhaftig auf. Sie wurde fleischlich und lebendig, und ihr Zustand war so handgreiflich erfahrbar, dass ich in manchen Augenblicken ganz daran teilnahm. Und auch die Leute in der Gegend betrachteten sie auf einmal mit anderen Augen. Es war, als sei sie dazu bestimmt worden, ihnen das eigene Leben vorzuführen. Sie fragten zwar nach dem Warum und Weshalb, aber nur nach außen hin. Sie verstanden sie auch so. Sie fuhr zu einem Nervenarzt in der Landeshauptstadt. Vor ihm konnte sie reden. Er war als Arzt für sie zuständig. Sie wunderte sich selber, wie viel sie ihm erzählte. Beim Reden fing sie sich erst richtig zu erinnern an, dass der Arzt zu allem nickte, was sie sagte, die Einzelheiten sogleich als Symptome erkannte und mit einem Übernamen Nervenzusammenbruch in ein System einordnete, beruhigte sie. Er wusste, was sie hatte, konnte zumindest ihre Zustände benennen. Sie war nicht die Einzige, im Vorzimmer warteten noch welche. Beim nächsten Mal machte es ihr schon wieder Spaß, diese Leute zu beobachten. Der Arzt riet ihr, viel in der frischen Luft spazieren zu gehen. Er verschrieb ihr eine Medizin, die den Druck auf den Kopf ein bisschen lockerte. Eine Reise würde sie auf andere Gedanken bringen. Sie bezahlte ihn jeweils in bar, weil die Arbeit der Krankenkasse bei ihren Mitgliedern diese Ausgaben nicht vorsah. Es bedrückte sie wieder, dass sie Geld kostete. Im Hochsommer fuhr sie für 4 Wochen nach Jugoslawien. Die erste Zeit saß sie nur im verdunkelten Hotelzimmer und tastete sich den Kopf ab. Lesen konnte sie nichts, weil die eigenen Gedanken sofort dazwischen kamen. Immer wieder ging sie ins Badezimmer und wusch sich. Dann traute sie sich schon hinaus und wartete ein bisschen im Meer. Sie war zum ersten Mal in den Ferien und zum ersten Mal am Meer. Das Meer gefiel ihr. In der Nacht war oft Sturm, dann machte es nichts, wenn sie wach lag. Sie kaufte einen Strohhut gegen die Sonne und verkaufte ihn am Abfahrtstag zurück. Jeden Nachmittag setzte sie sich in die Bar und trank einen Espresso. Sie schrieb allen ihren Bekannten Karten und Briefe, die von ihr selber nur unter anderem handelten. Sie bekam wieder einen Sinn für den Zeitablauf und die Umgebung. Neugierig belauschte sie die Gespräche an den Nebentischen, versuchte herauszukriegen, wie die einzelnen Leute zusammengehörten. Gegen Abend, wenn es nicht mehr so heiß war, ging sie durch die Dörfer im Umkreis und schaute in die türlosen Häuser hinein. Sie wunderte sich, sachlich, denn sie hatte noch nie eine solch kreatürliche Armut gesehen. Die Kopfschmerzen hörten auf. Sie musste an nichts mehr denken, war zeitweise ganz aus der Welt. Es war ihr angenehm langweilig. Zu Hause zurück redete sie seit langem wieder ungefragt. Sie erzählte viel. Sie ließ es zu, dass ich sie auf ihren Spaziergängen begleitete. Wir gingen oft ins Gasthaus essen. Sie gewöhnte sich an, voraus einen Campari zu trinken. Der Griff an den Kopf war fast nur noch ein Tick. Es fiel ihr ein, dass sie vor einem Jahr in einem Café sogar noch von einem Mann angesprochen worden war, aber er war sehr höflich. Im nächsten Sommer wollte sie nach Norden, wo es nicht so heiß war. Sie faulenzte, saß bei alten Freundinnen im Garten, rauchte und fächelte die Wespen aus dem Café. Das Wetter war sonnig und mild. Die Fichtenwälder an den Hügeln ringsherum standen den ganzen Tag über in Dunstschleiern, waren eine Zeit lang nicht mehr so dunkel. Sie kochte für den Winter Obst und Gemüse ein, dachte daran, ein Fürsorgekind bei sich aufzunehmen. Oft schloss sie sich zu Hause ein. Wenn die Leute wie üblich vor ihr jammerten, fuhr sie ihnen über den Mund. Sie war zu allen sehr streng, winkte ab, lachte kurz aus. Die anderen waren nur noch Kinder, die sie störten und höchstens ein bisschen rührten. Sie wurde leicht ungnädig. Man wurde von ihr barsch zurechtgewiesen, kam sich in ihrer Gegenwart auch scheinheilig vor. Beim Fotografieren konnte sie kein Gesicht mehr machen. Sie runzelte zwar die Stirn und hob die Wangen zu einem Lächeln, aber die Augen schauten mit aus der Mitte der Iris verrutschten Pupillen in einer unheilbaren Traurigkeit. Das bloße Existieren wurde zu einer Tortur. Aber ebenso grauste sie sich vor dem Sterben. Sie schrieb an alle ihre Angehörigen Abschiedsbriefe. Sie wusste nicht nur, was sie tat, sondern auch, warum sie nichts anderes mehr tun konnte. »Du wirst es nicht verstehen«, schrieb sie an ihren Mann, »aber an ein Weiterleben ist nicht zu denken.« An mich schickte sie einen eingeschriebenen Brief mit der Testamentsdurchschrift, zusätzlich per Eilboten. Ich habe ein paar Mal zu schreiben angefangen, aber ich empfand keinen Trost, keine Hilfe. Alle Briefe waren nicht nur wie sonst mit dem Datum versehen, sondern auch noch mit dem Wochentag. Donnerstag, 18.11.71. Tags darauf fuhr sie mit dem Omnibus in die Bezirkshauptstadt und besorgte sich mit dem Dauerrezept, das ihr der Hausarzt ausgestellt hatte, etwa 100 kleine Schlaftabletten. Obwohl es nicht regnete, kaufte sie sich dazu einen roten Regenschirm mit einem schönen, ein wenig krumm gewachsenen Stock. Am späten Nachmittag fuhr sie mit einem Omnibus, der in der Regel fast leer ist, zurück. Dieser und jener sah sie noch. Sie ging nach Hause und aß im Nachbarhaus, wo ihre Tochter wohnte, zu Abend. Alles wie üblich. Wir haben noch Witze gemacht. Im eigenen Haus saß sie dann mit dem jüngsten Kind vor dem Fernsehapparat. Sie schauten einen Film aus der Serie »Wenn der Vater mit dem Sohne« an. Sie schickte das Kind schlafen und blieb bei laufendem Fernseher sitzen. Am Tag vorher war sie noch beim Friseur gewesen und hatte sich manikürieren lassen. Sie schaltete den Fernseher aus, ging ins Schlafzimmer und hängte ein zweiteiliges braunes Kleid an den Schrank. Sie nahm alle Schmerztabletten, mischte ihre sämtlichen Antidepressiva darunter. Sie zog ihre Menstruationshose an, in die sie noch Windeln einlegte, zusätzlich zwei weitere Hosen, band sich mit einem Kopftuch das Kinn fest und legte sich, ohne die Heizmatte einzuschalten, in einem knöchellangen Nachthemd zu Bett. Sie streckte sich aus und legte die Hände übereinander. In dem Brief, der sonst nur Bestimmungen für ihre Bestattung enthielt, schrieb sie mir am Schluss, sie sei ganz ruhig und glücklich, endlich in Frieden einzuschlafen. Aber ich bin sicher, dass das nicht stimmt. Am Morgen des Beerdigungstages war ich mit der Leiche lange allein im Zimmer. Auf einmal stimmte das persönliche Gefühl mit dem allgemeinen Brauch der Totenwache überein. Noch der tote Körper kam mir entsetzlich verlassen und liebebedürftig vor. Dann wieder wurde mir langweilig und ich schaute auf die Uhr. Ich hatte mir vorgenommen, wenigstens eine Stunde bei ihr zu bleiben. Die Haut unter den Augen war ganz verschrumpelt. Hier und da lagen auf dem Gesicht noch die Weihwassertropfen, mit denen sie besprengt worden war. Der Bauch war von den Tabletten ein bisschen aufgebläht. Ich verglich die Hände auf ihrer Brust mit einem Fixpunkt weiter weg, um zu sehen, ob sie nicht doch atmete. Zwischen Oberlippe und Nase gab es überhaupt keine Furche mehr. Das Gesicht war sehr männlich geworden. Manchmal, wenn ich sie lange betrachtet hatte, wusste ich nicht mehr, was ich denken sollte. Dann wurde die Langeweile am größten und ich stand nur noch zerstreut neben der Leiche. Aber als die Stunde vorbei war, wollte ich trotzdem nicht hinaus und blieb über die Zeit bei ihr im Zimmer.
In der Ö1-Sommerserie 55 Jahre Ö1, 55 Jahre Literatur aus Österreich hörten Sie heute Wunschloses Unglück von Peter Handke, gelesen von Bruno Ganz. Für Ihr Interesse dankt Kurt Reisnecker. Morgen um 21 Uhr bringen wir in dieser Serie Bist Eulen, Ernst Jandl beim literarischen Sommer 1985.
Österreich 1.